Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Die Zukunft des türkischen Kulturmäzens Osman Kavala ist weiter ungewiss. Ballettunterricht hat einen gefährlich langen Zopf und ein Spieler ist tot.
Ball, 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 Ball,
Ball, Ball,
Ball, Ball, Ball, Ball.
Wir erinnern an Rohrwolf, der den Fußball zur Radiokunst machte.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Was für eine Überraschung heute Mittag. Der Kunst- und Kulturförderer Osman Kavala wurde in Istanbul freigesprochen und seine sofortige Freilassung angeordnet. Keine 7 Stunden später der Schreck. Die türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldet, gegen den 67-Jährigen ist ein neuer Haftbefehl erlassen worden. Reimer Volker leitet das Goethe-Institut in Istanbul. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Haben Sie damit gerechnet, dass nach der richterlichen Entscheidung gegen die Forderung der Anklage auf lebenslange Haft und das unter erschwerten Bedingungen heute noch etwas folgen würde?
Nein, der ganze Tag war voller Überraschung und von allerhöchster Dramatik geprägt. Wir haben im Gericht natürlich nicht erwartet, dass es einen Freispruch gibt. Und die Stimmung war nach enormer Anspannung. Natürlich waren alle überglücklich und lagen sich in den Armen und haben sich eben sehr gefreut. Und naja gut, man wusste schon, dass da auch ein Einspruch kommen würde, wahrscheinlich vom Staatsanwalt. Aber mit einer erneuten Verhaftung heute Abend hat eigentlich niemand wirklich gerechnet.
Die inzwischen in Deutschland lebende Schriftstellerin Asli Erdoğan ist kürzlich freigesprochen worden. Der in der Türkei inhaftierte Journalist Ahmet Altan wurde unter Auflagen freigelassen und ein neues Verfahren angesetzt. Können Sie sich jetzt einen Reim machen? Haben Sie eine Vermutung, was jetzt mit Osman Kavala passieren könnte?
Das ist ganz schwierig. Das ist einfach für uns immer auch als Gäste und Beobachter hier in diesem Land, es ist unglaublich schwierig, Prognosen abzugeben. Es ist unvorhersehbar.
Sie waren ja im Gerichtssaal. Sie haben gerade geschildert, wie groß die Freude bei den Freunden und Unterstützern war. Kann man Osman Kavalas Engagement in und für die Türkei mit dem des Börsenmilliardärs George Soros in Ungarn vergleichen oder hinkt da was?
Also diesen Vergleich gibt es sehr oft. Ich persönlich, mich erinnert Osman Kavala eigentlich eher an Jan-Philipp Remsma, der ja auch aus einer Tabakfamilie kommt, wie Kavala auch. Und eines seiner Museen ist auch eine alte Tabakfabrik hier in Istanbul. Und er hat seinen ganzen Reichtum eben auch wie Remsma wohltätigen Zwecken und Versöhnung, Wissenschaft und Kultur zur Verfügung gestellt. Also Soros ist ja eher bekannt durch seine Spekulationen. Das hat wenig gemein mit Osman Kavala.
Wie wichtig ist er für das Goethe-Institut beim Brückenschlag zwischen der Türkei und Europa?
Unsere Arbeit, die wir machen in unseren Gastländern und eben ganz besonders in der Türkei, ist geprägt vom Dialog. Wir reden mit der Zivilgesellschaft, mit Kulturakteuren und entwickeln gemeinsam Programme. Und Osman Kavala ist da ein ganz wichtiger Partner, weil er eben eine ganz breite Palette an Themen abdeckt, zusammen mit seiner Organisation Anadolu Kultur, die für uns einen sehr wichtigen Partner darstellt.
Was ist dann für Sie das Bemerkenswerteste an den Projekten?
Wir haben ein wunderbares Projekt, das heißt Orte der Kultur. Das ist ein europäisches Projekt und auch türkischen Partnern, wo wir eben an Orten arbeiten, die nicht unbedingt im Fokus stehen, wie zum Beispiel Diyarbakir und Gaziantep. Und da ist es immer wieder sehr bewegend zu sehen, was eben die Stiftung Anadolu Kultur dort alles erreicht hat, in der Versöhnung mit Armeniern, Kurden, Aleviten. Eine Organisation, die wirklich Brücken schlägt und dies tut eben durch Kulturarbeit, durch Musik, durch Kunst. Und das ist eigentlich genau der Bereich, in dem wir uns bewegen wollen, das Goethe-Institut.
Ich entnehme Ihre Antwort, da gibt es keinerlei Behinderung staatlicher Seite.
Nein, als Goethe-Institut erfahren wir überhaupt keine Behinderung in unserer Arbeit, muss ich immer wieder sagen. Wir arbeiten eigentlich sehr gut mit allen Organisationen und Institutionen. Im Moment haben wir sogar das Gefühl, dass wir gerade von der Stadtverwaltung in Istanbul geradezu mit offenen Armen empfangen werden, offene Türen dort einrennen. Also das Interesse an der Zusammenarbeit ist eigentlich sehr, sehr groß.
Hätte es deshalb eine Folgerichtigkeit gehabt, dass es bei dem Freispruch heute geblieben wäre?
Also nicht notwendigerweise, da gibt es ja unterschiedliche Ebenen. Ne? Das ist immer sehr, sehr schwierig auch zu interpretieren.
Sagt der Direktor des Goethe-Instituts in Istanbul, Reimer Volker. Ich danke Ihnen sehr. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Restabend.
Dankeschön, Ihnen auch alles Gute.
Und morgen werden in der Türkei voraussichtlich weitere Urteile gegen Menschenrechtsaktivisten gefällt, unter anderem gegen den Deutschen Peter Steutner. Die Türkei bleibt für Fazit also auch morgen Thema.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und es ist wieder passiert in einer Schule, in der der Nachwuchs des Berliner Landesjugendballetts ausgebildet wird. Die zuständige Ministerin hat den Chef des Landesjugendballetts und dessen künstlerischen Leiter gefeuert. Offiziell heißt das für Ralf Stabel und Gregor Seifert Freistellung vom Dienst. Angesichts der Vorwürfe sexuelle Anzüglichkeiten, verbale Entgleisung und Günstlingswirtschaft fühlen die beiden sich verleugnet. In Fazit kommentiert Tanzkritikerin Dorion Weigmann.
Wer hier Täter ist und wer Opfer, was Lüge, was Wahrheit, darüber lässt sich bis auf Weiteres nur spekulieren. Mit der Aufarbeitung der Gemengelage an der Staatlichen Ballettschule Berlin ist eine Untersuchungskommission betraut, aber sie muss erst einmal die Lage befrieden. Denn mittlerweile regiert an der Schule offene Feindseligkeit. Anhänger und Gegner des beurlaubten Leitungsteams liegen im Clinch, sowohl unter Schülern wie unter Lehrern. Im Grunde müsste die Bildungsverwaltung unverzüglich Vermittler in das Krisengebiet schicken, aber davon will man in der Aufsichtsbehörde nichts wissen. Stattdessen wird der schon lange schwelende Konflikt auf dem Rücken von 8- bis 18-Jährigen ausgetragen. Allein das ist schon ein Unding. So weit, so schlecht. Geradezu fatal wirkt das Debakel an der staatlichen Ballettschule, weil es bereits der zweite Notfall binnen weniger Monate ist. Gerade erst hat mit der Wiener Ballettakademie eine andere, sehr renommierte Tanzausbildungsstätte für Negativschlagzeilen in Sachen Machtmissbrauch gesorgt. Nimmt man die aktuelle Krise in Berlin dazu, bleibt nur ein Befund. Der Fehler liegt im System einer Ausbildung, die sich bisher hinter allerlei Denk-, Sprech- und Kritikverboten verschanzt hat. Zu den Tabuthemen gehören Klassiker wie Essstörungen, Mobbing oder frühzeitiger Verschleiß von Körper und Seele. Auf Fragen danach, ob Pädagogen überhaupt ausreichend qualifiziert sind, hören die Schuldirektoren nicht gerne. Wer ein Supertänzer war, muss halt auch ein Superlehrer sein. Kurzschlüsse dieser Art sind beliebt, führen aber total in die Irre. In der Regel fehlt es auch noch an Supervision, Weiterbildung oder wenigstens professionellem Feedback für den Unterricht. Mit der Folge, dass Kinder mit uralten Methoden malträtiert werden, von zeitgemäßer Didaktik keine Spur. Der Alltag gehorcht der Devise Augen zu und durch. Wir machen schließlich Kunst auf exzellentem Niveau, versteht sich. Also, liebe Kinder, am besten nicht sehen, nicht hören, nicht sprechen, sondern ackern, ackern, ackern. Ob der so gezüchtete Nachwuchs überhaupt auf dem Arbeitsmarkt landen kann, ob das Angebot an Absolventen und die Nachfrage auf Kompanieseite halbwegs im Lot sind, auch das eine Problematik, die bislang beschwiegen wird. Konkurrenz belebt schließlich das Geschäft. Dass sie Kinder kaputt macht, wird billigend in Kauf genommen. Die Krise an der staatlichen Ballettschule ist das Symptom einer Elitebildung, die europaweit praktiziert wird, aber gar keinen Begriff von Elite hat. In diesem Sinne hilft sie vielleicht einem überfälligen Diskussionsprozess auf die Sprünge. Die professionelle Tanz- und Ballettbranche braucht endlich ein ganzheitliches Menschen- und Körperbild. Sie muss Können und Kreativität, Selbstbewusstsein und Selbstwert großschreiben, Gehorsam und Routine klein. Ihre Schulen müssen Offenheit lehren, Transparenz einüben und sich didaktisch auf Augenhöhe mit der Gegenwart bewegen. Alles andere ist schwarze Pädagogik und ein Vergehen an Kindern, die dem eigenen Traum von der Tanzkarriere im Zweifelsfall alles opfern, auch sich selbst. Wer, wenn nicht fähige Lehrer und verantwortungsvolle Eltern, soll sie davor bewahren?
Der Kommentar von Dorion Weigmann über das Berliner Landesjugendballett, das zur staatlichen Ballettschule gehört.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mitten hinein in die Pläne für ein deutsches Zentrum für Fotografie in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen bzw. einem nationalen Fotozentrum präsentiert der Kunstpalast in Düsseldorf zum ersten Mal, was er alles hat in Sachen Fotografie. Von den frühen Techniken des Man Ray über die ebenso legendären Industriefotografien von Bernd und Hilla Becher bis zu Presse- und Modefotos. ist Sichtweisen, die neue Sammlung Fotografie, zu der seit vorletztem Jahr auch der enzyklopädische Bildbestand der einzigartigen Galerie Kicken gehört, ein Stich ins Wespennest oder ein Lotse für das beste Konzept für deutsche Fotogeschichte? Am Telefon ist die Kuratorin der Ausstellung, Linda Konze. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Was ist das Ziel der Ausstellung?
Also ich würde sagen, unser größtes Anliegen ist erstmal wirklich diese wunderbare neue Sammlung, die wir jetzt hier seit letztem Jahr am Haus haben, der Öffentlichkeit vorzustellen. Also wirklich zu zeigen, die Möglichkeit zu geben, einen Einblick zu nehmen. Und das andere, würde ich sagen, ist, dass wir Testbohrungen vorgenommen haben. Also wir haben erste 8 bei weitem nicht erschöpfende Fragen an diese Sammlung gestellt und damit das Ziel verfolgt, dass die Sammlung anfängt zu erzählen. Und ich hoffe, das geschieht auch wirklich in dieser Ausstellung.
Dann erzählen Sie uns doch mal diese 8 Kapitel der neuen Ausstellung. Das heißt ja, dass die Fotogeschichte, wie Sie sie präsentieren, nicht chronologisch erzählt wird. Warum?
Ganz genau. Wir haben uns ganz bewusst gegen eine chronologische Erzählform entschieden, also gegen so ein ganz geordnetes Erzählen der Geschichte nach kunsthistorischen Strömungen, sondern wir haben gesagt, eigentlich ist dieses Medium viel zu vielfältig für so eine lineare Erzählweise und war immer schon so viele unterschiedliche Dinge gleichzeitig wirklich. Also Fotografie sollte immer schon nüchtern dokumentieren, gleichzeitig aber auch Kunst sein, berichten, beweisen, bewerben, politisch beeinflussen, also Welt irgendwie immer schon einerseits nüchtern abbilden und andererseits auch gestalten. Und wir fanden, das passt nicht zur Chronologie. Also haben wir angefangen, Fragen zu stellen und 8 Themen entwickelt. Und die sind relativ grundsätzlicher Natur. Allein das erste Kapitel beschäftigt sich zum Beispiel mit dem Thema Licht, also wirklich dem Grundelement der Fotografie, und fragt danach, welche ganz unterschiedlichen Rollen kann eigentlich Licht in der fotografischen Bildwerdung spielen? Einerseits als total wichtiger Akteur natürlich im Hintergrund, ganz wichtig für die Stimmung eines fotografischen Bildes, kann aber auch andererseits das Licht wirklich zentraler Bildgegenstand werden und zum Beispiel in den Avantgarden der 20er Jahre selber zum Motiv, in Luminogrammen zum Beispiel oder Fotogrammen. Gleichzeitig hängen dort Arbeiten von der österreichischen Industriefotografin Marianne Strobel, weil sie eine Pionierin der Blitzlichtfotografie war. Mhm. Und so konfrontieren wir wirklich eigentlich in jedem Kapitel ganz unterschiedliche Zeiten, Bildautorinnen und Bildautoren und Kontexte miteinander und versuchen so wirklich die Eigenheiten der einzelnen fotografischen Arbeiten herauszukitzeln.
3000 Fotos sind von Annette Kicken geschenkt worden bzw. auf Betreiben des Kunstpalastes zur Hälfte von der Stadt Düsseldorf gekauft worden. Was macht die Neuerwerbung dann für das Haus und womöglich ja eben auch gerade Ihre Ausstellung möglich?
Das finde ich eine sehr gute Frage, weil sie ein bisschen darauf anspielt, dass diese Sammlung natürlich irgendwie hier im Haus und auch in dieser Stadt noch heimisch werden muss und Wurzeln schlagen muss. Und ich glaube, das große Potenzial liegt wirklich darin, dass diese Fotografien nun hier im Haus wirklich auch neben den ganzen anderen Künsten existieren, neben den anderen Sammlungsbereichen. Und das ist zum Beispiel etwas, das auch in unserer Neupräsentation der Sammlung unserer künftigen auch aufgegriffen wird, indem die Fotografie wirklich auch ihren eigenen Platz gleichberechtigt neben den anderen Künsten bekommen soll.
Haben Sie denn eine Erklärung, warum die Politik das Erbe der Düsseldorfer Fotoschule ja offensichtlich jahrzehntelang ganz sträflich vernachlässigt hat, dass die Stadt weder eine eigene Fotosammlung noch eine Ankaufsstrategie hat?
Also ich glaube, also erstens mal gibt es ja durchaus auch Fotografie hier schon in den anderen Sammlungen. Natürlich nicht so umfassend, da haben Sie total recht. Aber punktuell wurde durchaus auch immer wieder, wurden Schätze erkannt. Und ansonsten, ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach so, dass wenn sowas Großartiges einem direkt vor der Nase liegt, dass man dann vielleicht nicht erkennt, dass man zugreifen und dass man es bewahren muss. Und ich glaube aber, dass sich das total geändert hat, wirklich in den letzten Monaten und Jahren wirklich, und dafür das Bewusstsein gewachsen ist und mittlerweile viele Bestrebungen an unserem Haus, aber auch anderswo wirklich unternommen werden, um diesem Erbe gerecht zu werden.
Was haben Sie denn für Bilder der Sammlung Kicken jetzt in Ihrem Bestand? Inwiefern erweitert ist das, was der Kunstpalast Düsseldorf schon an Bestand hatte?
Da finde ich ein ganz schönes Beispiel, Candida Höfer. Von der haben wir eine Arbeit schon länger in der Sammlung, die zeigt die Hamburger Kunsthalle. Und in dem Konvolut, was von Kicken gekommen ist, sind unter anderem eine bestimmte Anzahl von Architekturfotografien von Karl Hugo Schmölz. Das war ein wichtiger und sehr erfolgreicher Architekturfotograf in Köln. Und Candida Höfer hat, bevor sie Studentin wurde von Bernd Becher an der Kunstakademie, ein Volontariat bei Schmölz in Köln absolviert, wirklich noch als ganz junge Frau. Und diese beiden Werke treten in der Ausstellung nebeneinander. Und so wird Höfer eigentlich auf einmal nochmal ganz neu kontextualisierbar.
Es wird ja viel darüber diskutiert, was ein nationales Fotozentrum oder aber ein deutsches Zentrum für Fotografie in Deutschland für eine Perspektive, für eine Richtung haben sollte. In der Ausstellung, die Sie jetzt kuratiert haben, gibt es ja auch Presse- und Modefotos. Was würden Sie sich wünschen für so ein großes Haus, für eine neue Institution in Sachen Fotografie?
Also ich bin tatsächlich eine Verfechterin einer ganzheitlichen Betrachtung der Fotografie, weil die Grenzen auch zwischen Gebrauchs- und künstlerischer Fotografie oft total fließend sind. Und ich glaube wirklich, das Wichtigste für so ein neues Zentrum wird sein, dass es wirklich die Interessen dieses Mediums vorne anstellt und Leute versammelt, die wirklich ganz leidenschaftlich dieses Medium bewahren und beforschen und nach vorne bringen wollen und Visionen haben.
Sie haben zum Beginn unseres Gesprächs von einer Probebohrung gesprochen. Fazit hat im vergangenen Monat über die Ausstellung Peter Lindberg im Kunstpalast berichtet. Hoffen Sie, alles zusammen, also Ihre Ausstellung und die laufenden, könnten die Kulturstaatsministerin vom Standort Düsseldorf für ein nationales Fotozentrum überzeugen?
Das wäre natürlich total wunderbar. Also wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn der Fotografiestandort Düsseldorf gestärkt würde. Und ich glaube, dass wir hier am Haus auf jeden Fall gerade ein interessantes Programm aufgestellt haben. Und jetzt müssen wir einfach gucken, was in Zukunft passiert.
Sagt Linda Konze vom Kunstpalast in Düsseldorf. Die Ausstellung Sichtweisen, die neue Sammlung Fotografie, ist von morgen bis zum 17. Mai zu sehen. Frau Konze, besten Dank.
Vielen Dank. Auf Wiederhören.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Geschäftsführer der Bühnen in Halle, Stefan Rosinski, soll im nächsten Jahr gehen. Der Aufsichtsrat der Theater, Oper und Orchester GmbH habe in seiner Sitzung beschlossen, seinen Ende Juli 2021 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Das teilte der Vorsitzende, Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand, mit. Gründe wurden nicht genannt. Rosinski kam nach Stationen in Hannover, Berlin und Rostock nach Halle. In der Zeit seiner Geschäftsführung gerieten die Hallenser Theater wegen Skandalen und interner Machtkämpfe zwischen Rosinski und Teilen der künstlerischen Leitung in die Schlagzeilen. Schon im Februar 2019 hatte der Aufsichtsrat entschieden, den Vertrag mit dem Intendanten der Oper Halle, Florian Lutz, nicht zu verlängern. Er wird im kommenden Jahr als Intendant ans Staatstheater Kassel wechseln. Nach 6 Wochen im Prozess gegen den ehemaligen Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein hat sich die Jury aus 12 Laien zur Beratung über das Urteil zurückgezogen. Seit 2017 hatten mehr als 80 Frauen Weinstein sexuelle Übergriffe vorgeworfen. In dem New Yorker Prozess geht es seit Januar aber vor allem um 2 Fälle. Trotzdem gilt der Prozess als Meilenstein der MeToo-Ära, die von dem Fall ausgelöst wurde. Antje Passenheim.
Vorher hat Richter James Burke die Jury noch einmal eingeschworen. Sie mögen den Angeklagten tatsächlich nur dann schuldig sprechen, wenn sie ohne Zweifel von seiner Schuld überzeugt sind. 5 Anklagepunkte gibt es um die Vorwürfe der Vergewaltigung und der sexuellen Nötigung. Die Geschworenen müssen in jedem Punkt einstimmig entscheiden. Nur dann gilt das Urteil. Das kann Tage dauern, aber auch Wochen. Sollte die Jury Weinstein schuldig sprechen, dann bestimmt der Richter das Strafmaß. Das könnte in diesem Fall lebenslänglich heißen.
Das Deutsche Technikmuseum in Berlin präsentiert erstmals das digitale Zeitzeugnis einer deutschsprachigen Holocaust-Überlebenden in interaktiver Form. Die Aufzeichnung der Geschichte der heute 94-jährigen Anita Lasker-Wallfisch simuliere durch ihr Format eine echte Gesprächssituation und solle auch zukünftigen Generationen einen persönlichen Zugang zur Geschichte ermöglichen, das sagte der stellvertretende Direktor des Museums, Josef Hoppe, in Berlin. Das Programm Dimensions in Testimony läuft in Kooperation mit der Shoah-Stiftung der University of Southern California und wird auch von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft unterstützt. Bis heute haben weltweit 22 Überlebende am Programm teilgenommen. Für die Aufzeichnung des Interviews beantwortete Laska Wallfisch rund 1000 Fragen zu ihrer Lebensgeschichte. So entstand eine Datenbank aus Antworten, die durch mündlich gestellte Fragen der Nutzer abgerufen werden können. Anita Laska Wallfisch war Cellistin im Orchester von Auschwitz und später Mitbegründerin des English Chamber Orchesters. Sie sprach auch am Internationalen Holocaust-Gedenktag 2018 vor dem Bundestag. Nach Gesprächen mit verschiedenen Forschungseinrichtungen hat die Berlinale das Münchner Institut für Zeitgeschichte mit der Aufarbeitung der NS-Geschichte Alfred Bauers beauftragt. Der erste Leiter der Internationalen Filmfestspiele Berlin soll als SA-Mann eine Rolle in der NS-Filmbürokratie gespielt haben, die bislang nicht bekannt war. Aufgrund der erst im Januar veröffentlichten Quellen hatte die Berlinale den Silbernen Bären Alfred Bauer Preis mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. An seiner Stelle wird die internationale Jury nun den Sonderpreis Silberner Bär 70. Berlinale vergeben.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Sehen, riechen, hören, fühlen. In Basel sind die Sinne museumswürdig. Eine neue Ausstellung ist nun dem Geschmack in der Kunst gewidmet. Ist Rudolf Schmitz das Wasser im Munde zusammengelaufen, als er sich die Schau für sie angesehen hat? Oder gab es etwa nur Appetithäppchen?
Süß, sauer, bitter, salzig, Umami. Das sind die Ordnungskategorien dieser verblüffenden Ausstellung. Wobei Umami, eine 1908 von einem japanischen Wissenschaftler geprägte Bezeichnung, so etwas meint wie herzhaft würzig. Und herzhaft, das ist zweifellos die richtige Bezeichnung für die fotografierten Szenerien von Fischli Weiß, in denen Mortadellascheiben oder Fleischwürste in grässliche Unfälle verwickelt werden. Kuratorin Anja Müller-Alsbach.
Ich habe hier in diesem Umami-Raum auch eine Arbeit der Künstlerin Anka Montenorimnic, die ursprünglich aus Rumänien stammt. Diese Arbeit heißt Pizza und das ist eine Soundarbeit. Da sieht man nichts, aber man hört nur, wie die Künstlerin selbst eine vollständige italienische Speisekarte herunterzitiert. Und relativ verzweifelt und hungrig hört sich das an. Pizza! Pizza! Why don't you eat me now, you can?
It would be better than to stand. Kunsterfahrung mit der Zunge? Ein Video der australischen Künstlerin Elizabeth Willing geht der Sache auf den Grund. Man sieht sie hinter einer gewellten Scheibe, die sie unermüdlich ableckt. Irgendwann hat sie damit ein Loch geschaffen. Dann beißt sie gelegentlich mit schmerzverzerrtem Gesicht Splitter aus der Scheibe, die sich damit als Zuckerprodukt erweist. Nun könnte man sagen, okay, auch dieses Video bewegt sich auf der Ebene der Metapher. Was die Betrachter angeht, so ist dann doch das Sehen entscheidend beim Genießen dieser Kunst. Aber das Museum Tingley macht ernst mit der Erprobung des Geschmackssinns. Auf einer Wand von 22 Metern Länge hat Elizabeth Willing Reihen von weißen Knöpfen installiert, die sich bei genauer Betrachtung als Pfeffernüsse, angeklebt mit Zuckerguss, entpuppen. Freigegeben zum Knabbern.
Es sind sehr geometrisch aufgebaute Raster, die sie verwendet, mit verschiedenen Lebensmitteln. Die sind dazu gedacht, dass sie auch konsumiert werden können. Aber sie müssen nicht konsumiert werden, weil Sie können sich vorstellen, mit der Zeit, also je mehr Leute daran knabbern an diesem Lebkuchen, es verändert sich die Wand, die Reste des braunen Lebkuchens verbleiben dann an der Wand und es wird sicher auch Leute geben, die sich dann mehr und mehr ekeln. Und damit spielt die Künstlerin auch.
Die Ausstellung Amuse Bouche balanciert auf sehr gelungene Weise zwischen Immersion und kunsthistorischer Seriosität, zwischen Metapher und Zungenerfahrung. Da gibt es das Schachbrettobjekt mit gebackener Frauenfigur von Merit Oppenheim, ironischer Gruß an Marcel Duchamp, oder die sogenannten Fallenbilder von Daniel Spörri, der die Reste von Mahlzeiten auf kleine Platten aufgeleimt hat und sie in vertikaler Position präsentiert. Aber zugleich lässt es sich der 89-jährige Künstler nicht nehmen, im Rahmen des umfangreichen Performance-Programms ein Eat-Art-Experiment anzubieten. Geschmack pur. Und da geht's dann wohl auch um die Frage, isst das Auge mit?
Da geht es darum, dass er kein Bankett veranstaltet, sondern dass er ein viergängiges Menü in einfarbiger Würfelform den Leuten serviert. Das sind kleine Würfel bzw. Pyramiden, die alle Anthrazit sehr dunkel eingefärbt sind. Und die Bestandteile dieses Menüs muss derjenige, der das isst, erraten oder erschmecken.
You want some fresh meat, so why don't you bite me? Then either way you'll hurt me.
Warum erlebt nach dem Surrealismus und nach den 1960er Jahren die Eat Art, das Spiel mit Nahrungsmitteln, mit dem Geschmackssinn, wieder eine so große Renaissance? Der Film des Nigerianers Emeka Ogbo, der sein selbstgebrautes Schwarzbier Sufferhead zwei Schweizer Wanderern serviert, die auf einer urigen Hütte in eine ausgelassene Fondue-Party dunkelhäutiger Menschen platzen, gibt eine mögliche Antwort. Die Weltsicht hat offenbar viel mit Geschmacksurteilen zu tun. Und beim gemeinsamen Essen lässt sich die Diskussion über Rassismus, Migranten und migrantische Nahrungsmittel vielleicht entspannter angehen. Eine Erfahrung, die auf dem Theater schon längst erprobt wird.
Dieses Crossover, dieses Zusammenkommen, diese Assimilation und zu etwas Neuem werden, das ist vielleicht das Ziel.
Mit Amuse Bosch jedenfalls ist dem Tangley Museum eine erstaunlich substanzielle Ausstellung gelungen. Weit mehr als ein Appetithäppchen.
Der Geschmack der Kunst in Basel von morgen bis zum 17. Mai.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Egal, ob Rohrwolf sich mit Samuel Beckett, Peter Weiß oder Max Ernst auseinandersetzte, sein Ton war unverwechselbar. Ein Mann mit Humor, dessen Haltung immer die eines Spielers war. Gestern konnte Fazit nur kurz an ihn erinnern, heute zu seinem Tod mit 87 Jahren ausführlicher. Mit Ingo Kottkamp aus der Hörspielredaktion. Denn Rohrwolf hat die Kunst der Collage ins Radio gebracht.
Lassen Sie um Himmels Willen das Fenster zu.
Das ist ganz und gar nicht zu viel gesagt. Das ist eine ganz außerordentliche Aussicht. Sie übertrifft tatsächlich alle meine Arbeit.
Bitte nicht. Nein. Bitte nein. Der Mann merkt immer noch nichts. Er merkt überhaupt nichts davon.
Eine wilde Mischung aus vielen Tönen, war das genau der frische Wind, den Rohrwolf 1971 mit diesem Hörspiel Der Chinese am Fenster in die Hörspielstudios Westdeutschlands brachte?
Also 1971 war ja eine Zeit, in der aus ganz verschiedenen Richtungen frischer Wind ins Hörspiel kam. Wir sind da hörspielgeschichtlich in der Ablösung von Hörspiel der Innerlichkeit, Günter Eich fällt einem dazu ein, zum sogenannten neuen Hörspiel, das mehr mit experimentellen, postmodernen Techniken arbeitet. Das Interessante bei Rohrwolf ist, dass er modern und traditionell zugleich ist und irgendwie dazwischen steht. Bei der Suche nach Dr. Q spielt er ja mit allen möglichen, auch populären Genres, Agenten, Thriller, Krimi, Groteske und mischt das auf so eine ganz eigene Weise auf.
Und was hat es mit Bix Beiderbecke auf sich?
Also Bix Beiderbecke war ein großer Jazz-Trompeter und Rohrwolf war großer Fan von ihm. Und das ist eben auch interessant, man kriegt ihn nie so ganz. Er springt immer einmal ums Eck, er ist eigentlich bekannt als experimenteller Autor. Aber Leben und Sterben des Kornettisten Bix Beiderbecke aus Nordamerika war dann ein fast klassisches, konventionelles Hörspiel, für das er 1988 auch den Hörspielpreis der Kriegsblinden bekommen hat.
Günter Eich, 1953. Ich bin froh, das ist Zitat jetzt, dass es für das Hörspiel noch keine hamburgische Dramaturgie gibt. Ich fühle mich in diesem anarchischen Zustand, der Experimente weder fordert noch verbietet, recht wohl. Zitat Ende. Ich fühle mich auch noch recht wohl. Ob dieses Gefühl vorhält, wird nicht von mir allein abhängen. Meine Erwartungen jedenfalls sind gedämpft.
Also ich dachte, es ist vielleicht ganz schön, einfach mal die Stimme von Rohrwolf zu hören, weil selbst wenn man ihn nicht kennt, man hört irgendwie, das ist ein ganz klarer, gerade heraus agierender Mensch, ganz intuitiv denkender
Radiostimme
Mensch.
Radiostimme sagt man dazu.
Radiostimme sagt man ganz richtig, genau. Und dann war es sich auch nicht zu schade, was über Bix Beiderbecke zu machen, weil er war Fan davon.
Und er war ja nicht nur Fan von diesem Jazz-Trompeter, sondern er hat den Fußball in die Radiokunst gebracht, war Fan auch des Fußballs, genauso wie des Radios.
Ich glaube, seine Mannschaft war Eintracht Frankfurt, jedenfalls so im Hessischen hat er sich immer rumgetrieben. Er war vor allem Fan des Stadionlebens, hat sich viel in Stadien rumgetrieben. Gleichzeitig hat er in diesem populären, jeder kennt Fußball, jeder versteht was mit Fußball, er war am Ende eben wirklich ein Poet, hat er ganz viel Poesie gefunden. Um zu verstehen, was ich damit meine, können wir vielleicht noch einen Ausschnitt hören aus Schwierigkeiten beim Umschalten.
Abseits. Ja. Und nein. Abschlag. Ja, was? Diese Entscheidung ist nicht ganz klar, auch da muss man schauen.
Gibt einen Abstand, Abstoß oder nur ein Einwurf? Nein, es ist Freistoß. Doch Einwurf?
Ja, meine Damen und Herren, das war natürlich ein wenig zu viel.
An dem Ausschnitt hört man, es gibt eigentlich nichts Surrealistischeres als die Wirklichkeit, wenn man genau genug hinhört. Und diese Situation, wir waren ja jetzt gerade bei der berühmten Konferenzschaltung, in der man von Ort zu Ort hin und her schaltet und dabei auch Fehler und Pannen geschehen. Und diese merkwürdige Grundsituation, die klingt fast so, wie er seine Prosa formt und umgekehrt.
Hatte Rohr Wolf hinter all seinen Radioarbeiten ein Gesamtkunstwerk, was den Blick auf die Welt ausmachte?
Ich glaube, es geht ihm immer um Sprache und ums Sprechen, aber nicht so in dieser Art, wie man das oft in der 70er Jahre so kritisch den Sprechakt angucken, sondern auf so eine ganz lustige, karnevalistische Weise. Wie konstituieren sich die Leute selber beim Reden? Zum Beispiel einen Fußballfan, Heinz, der wurde dann bekannt als Bananen-Heinz, weil der früher fliegender Händler war, den hat er über Monate begleitet in den Kneipen, wo er sich so aufhält. Und dabei, das ist dann auch wieder das Wolfsche, nicht einfach nur diesen Typen porträtiert, sondern gleichzeitig den Scheinwerfer auf seinen Sprechakt gehalten, wie der immer wieder neu ansetzt, immer wieder sich neu vorstellt. Wer bin ich eigentlich? Hören Sie mir zu, verstehen Sie mich? Und das entspricht dem, wie er auch seine Texte beim Schreiben konstituiert. Immer wieder neu, immer sind die Voraussetzungen, die anfangs gegeben sind, wieder weg. Und dafür ist dann das Hörspiel eigentlich ein perfektes Medium, weil man da ständig das Bühnenbild ändern kann.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Ich glaube nicht an den Tod, jedenfalls nicht an einen mich betreffenden Tod. Und den Lesern ist es vermutlich gleichgültig, was ich glaube. Es hat also keinen Sinn, sich über den Tod Gedanken zu machen. Mit diesen Rohr-Wolf-Worten beginnt der Nachruf in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und natürlich machen sich nun doch alle Feuilletons Gedanken zu seinem Tod. Rohr Wolf war ein Virtuose des In-den-Text-Stolperns, des Nicht-Anfangens, des Zögerns, des Retardierens, zugleich aber ein Genie des Beginnens, des geradezu auftrumpfenden, fanfarenhaften Anfangs, schreibt Martin Krumpholz in der Neuen Zürcher Zeitung und Hilmar Klute fügt in der Süddeutschen Zeitung hinzu, Wolf wusste, dass die Sprache das Ganze und ihre Kraft und Wirkmacht groß genug ist, um keine Ideen transportieren zu müssen. Auch wir verbeugen uns natürlich vor dem großen Sprachakrobaten und sind uns fast sicher, dass die folgende Überschrift aus dem Berliner Tagesspiegel sein Interesse geweckt hätte. Die Musikerin Tuyet Pham hat als Notenwenderin den härtesten Job im Konzertsaal. Die studierte Pianistin wendet in der Berliner Philharmonie während der Konzerte professionell die Saiten für die Solo-Klavierspieler und verrät hier ihre Technik. Ich knicke die Saiten in der oberen rechten Ecke schon mal an, damit ich sie beim Konzert besser zu fassen kriege. Einige Künstler wollen das allerdings nicht, dann spricht man darüber und einigt sich meistens. Manchmal muss ich die linke Seite der Noten festhalten, damit das ganze Buch nicht runterfällt. Und dann ist da natürlich auch noch der Star am Klavier, der beachtet werden will oder eben nicht beachtet, wie die Notenwenderin zu Protokoll gibt. Ich muss sehr ruhig sein, muss spüren, wie der Pianist sich fühlt. Ich bewege mich nicht viel, ich darf dem Pianisten, der spielt, nicht zu nahe kommen. Er soll sich nicht gestört fühlen. Die Überschrift zu diesem Interview lautet übrigens, die große Kunst, sich unsichtbar zu machen. Das ist natürlich nichts für einen Popstar wie Frank Spilker von der Band Die Sterne. Die gibt es zwar in ihrer eigentlichen Besetzung nicht mehr, aber Spilker hat trotzdem einfach weitergemacht. Auf dem neuen Album Die Sterne versammelt Spilker einige der talentiertesten Musiker der hiesigen Popszene. Von Spa, die Düsseldorfer Düsterboys, Mitglieder des Kaiserquartetts und der DJ und Entertainer Carsten Erubik-Meyer, schreibt Jan Persch in der Taz und ist vom auch noch Die Sterne betitelten Album der Band, die gar nicht mehr Die Sterne sind, sehr angetan. Doch dann konfrontiert er den Musiker mit seinen inzwischen gelebten 53 Jahren, woraufhin der losposaunt: Pop ist was für junge Leute. In meinem Alter wählt man CDU und geht in die Oper. Sorry, aber so ist es nicht. Es gibt genug Beispiele für Popstars, die in Würde gealtert sind. Von Nick Cave und Herbert Grönemeyer würde man schließlich auch nicht erwarten, dass sie zurücktreten, weil sie eingesehen haben, dass Pop nur etwas für Kinder ist. Recht hat er. In der SZ ist zu lesen, dass schon bloße Kunstbetrachtung schmerzhaft sein kann, egal wie alt man ist. Viele Museumsbesucher, und keineswegs nur die Älteren, klagen am Ende eines Ausstellungsparcours über Schmerzen im unteren Rücken. Woran das liegt, hat nun ein New Yorker Haltungstrainer herausgefunden am Museum Walk. Es ist ein sehr langsames, stockendes Trotten ohne Schwung in den Armen. Und wenn wir die Bilder auch noch so kurz genauer betrachten, sowie die daneben angebrachten Beschriftungen, dann richten sich Kopf, Nacken und Oberkörper oft zu verspannt nach unten. Und danach hat man eben Rücken. Wie das zu verhindern ist, steht auch in der SZ unter der Überschrift Tücken des Trottens.
Die Kulturpresseschau von und mit Gregor Sander.